Herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, der Podcast von diegesellschafter.de, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und hier in der 23. Ausgabe geht es wieder einmal darum, Organisationen und ihre Hintergründe und die damit verbundenen Personen und ihre Motivationen zu ergründen. Das Thema heute ist eine Organisation, die ja mithin den größten Bekanntheitsgrad überhaupt hat unter den NGOs. Es geht um Greenpeace und ich freue mich, hier als Gesprächspartner für die Sendung Roland Hipp zu begrüßen. Hallo.
Schönen guten Tag.
Roland Hipp, seines Zeichens, offizieller Titel ist jetzt Kampagnengeschäftsführer.
Das ist richtig, ja.
Es gibt wahrscheinlich auch nicht viele Organisationen, die so einen Posten überhaupt zu besetzen haben.
Naja, es ist in der internationalen Welt schon eine normale Position. Dort heißt es Kampagnendirektoren und sei mal diese Arbeitsweise über Kampagnen Veränderungen herbeizuführen, ist in der Zwischenzeit ja sehr breit in allen Organisationen.
In allen Nichtregierungsorganisationen?
Ja, ich denke auch, es gibt genug Kampagnendirektoren in Politik und Industrie, die versuchen dann andere Dinge durchzusetzen.
Mhm. Aha, interessanter Quervergleich. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen. Ja, Greenpeace ist sicherlich irgendwie vielen Leuten ein Begriff. Weiß nicht, gibt es irgendwelche Untersuchungen darüber, wie viele Leute eigentlich mit dem Namen wirklich was anfangen können?
Also wir wissen, dass in Deutschland über 96-98% Greenpeace kennen. Und wir wissen, neben 560.000 Greenpeace-Förderern in Deutschland, die also Greenpeace direkt unterstützen, dass es noch einige Millionen gibt, die ein großes Interesse an Greenpeace haben oder die Greenpeace sehr positiv entgegenstehen.
Irgendwie scheint ja Greenpeace so ein bisschen so der Inbegriff einer Nichtregierungsorganisation geworden zu sein über die Zeit. Die Geschichte war ja sehr bewegt, ursprünglich mal in Kanada gegründet worden, noch unter einem anderen Namen für kurze Zeit.
Ja, also was war das? Greenpeace entstand eigentlich aus einer ganz anderen Bewegung. Und zwar die Bewegung hieß damals Don't Make a Wave. Und es ging um amerikanische Atombombentests auf den Aleuten. Die Aleuten ist eine Inselgruppe, die zu Alaska gehört. Und die USA führte 71 auf dieser Inselgruppe oberirdische Atomtestversuche durch. Und es gab in Kanada und in den USA eine Bewegung, die davor Angst hatte, dass durch diese Atombombentests große Wellen ausgelöst würden, die dann im Prinzip die Menschen schädigen könnten. So, das war eigentlich.
Also es ging noch gar nicht um die radioaktive Gefahr, sondern es ging eigentlich mehr so um.
Ja, ganz sicher auch um, sagen wir, alle Folgewirkungen. Aber deswegen entstand.
Das war das Bild sozusagen.
Ja, das war das große Bild, das gezeichnet wurde. Don't make a wave. Und aus dieser Bewegung raus, aus dieser Kampagne raus, entstand dann letztendlich Greenpeace. Eine Kampagne, die eigentlich bis zum heutigen Tag die Grundmuster unserer Arbeit zeigen, sich persönlich gegen etwas zu stellen, dorthin zu gehen, wo Umweltverschmutzung stattfindet, dort, wo Umweltzerstörung stattfindet und sich mit seinem eigenen Körper dagegen zu stellen. Und das war eigentlich damals schon die erste Kampagne. Die versuchten mit einem relativ einfachen Boot auf das Boot hatten sie noch einen Campingwagen draufgeschnallt, dass sie mehr Schlafplätze hatten und sind losgefahren. Kam man niemals an, wurden vorher vom Militär aufgebracht, wurden zurückgeschickt, aber als sie zurückkamen, standen Tausende von Menschen an den Kaimauern und haben sie begrüßt und waren begeistert, dass es Menschen gab, die sich gegen Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung persönlich eingesetzt haben.
Wie hat sich denn das in dem Moment umgesprochen?
Das waren teilweise in der Mannschaft waren Journalisten. Die wussten schon, was sie tun in dem Augenblick, wo sie weggefahren sind und wussten auch, dass sie das versuchen mussten, in die Öffentlichkeit zu bekommen.
Das heißt, das Ganze, die eigentliche Aktion war sofort davon begleitet, dass auch Zeitungen darüber berichtet haben.
Ja, also das waren Journalisten und die haben natürlich auch darüber berichtet, dass sie rausfahren wollen, dass sie sich diesen Atomtest entgegenstellen wollen und so hat sich das verbreitet. Und letztendlich hat aber damals keiner dran geglaubt, dass man eigentlich im Misserfolg einen Riesenerfolg haben kann. Den Menschen zu zeigen, dass es nicht nur immer darauf ankommt, der Gewinner zu sein oder letztendlich den Erfolg einzufahren, sondern zu zeigen, dass man persönlich bereit ist, etwas zu riskieren. Mut zu zeigen, sich jemand entgegenzustellen, der doch viel mächtiger ist, als man selber ist.
So ein bisschen dieses David und Goliath Syndrom, was man an der Stelle bemüht, oder?
Naja, das kommt automatisch, kommt es natürlich auf, wenn man sich gegen eine US-Regierung stellt, die Atomtests durchführen möchte, wenn man sich gegen Militär stellt, die ganz andere Schiffe auf dem Wasser hat, dann kommt dieses Bild automatisch einem in den Sinn. Ich kann das heute nicht mehr sagen, ob die damals das alle schon irgendwie durchdekliniert hatten, dass das jetzt der David gegen Goliath ist. Ich glaube, da war eine ganz, ganz große Portion an persönlichem Willen, irgendwas zu tun, nicht einfach dazustehen und zu warten, bis es passiert ist. Und ich glaube, das ist das, was uns heute noch ganz, ganz groß hier in der Organisation treibt. Nicht zu warten, bis es passiert ist und zu sagen, wir müssen frühzeitig auf die Probleme hinweisen und uns selber dafür einsetzen. Und das ist am besten, wenn man dann vor Ort ist.
Taten statt Warten ist, glaube ich, der Slogan, der sich dafür eingebürgert hat, oder?
Ja, das ist mit einem Punkt, der mich zu Greenpeace gebracht hat, den ich in den 80er Jahren hier im deutschen Fernsehen gesehen hat. Damals gab es einen Film, der hieß Helden oder Spinner. Ich saß vorm Fernsehen und war begeistert, dass es Menschen gab, die in der Nordsee sich gegen Dünnsäureverklappung eingesetzt haben, die sich vor die Schiffe geworfen haben, schwimmend ihr Recht auf Schwimmen in der Nordsee ausgedrückt haben. Dadurch mussten die Schiffe aufstoppen, konnten Dünnsäure, also eine sehr aggressive Säure, nicht einleiten ins Meer und mussten umdrehen und abdrehen. Und das fand ich unglaublich. Und das ist eigentlich, war mein erster Kontakt zu Greenpeace und hat mich auch so motiviert, dass ich heute noch dabei bin.
Diese Verklappung war ja damals dann auch relativ schnell ein in den Medien durchaus gängiger Begriff geworden. Also es ist ja auch schnell gelungen, dort das eigentliche Problem schon zu einem stehenden Begriff werden zu lassen.
Ja, ich glaube, es war damals einfacher als heute, weil damals konnte man die Verschmutzung relativ einfach und klar aufzeigen. Man sah ein Schiff, was aus dem Heck, also aus dem Hinterteil des Schiffes, Riesenmengen an Dünnsäure, also an chemischen Abfallstoffen ins Meer schüttete, und man konnte nachher auch anhand der Fische zeigen, wie die verstellt waren, wie die Mutationen hatten. Das ist heute meistens nicht mehr so einfach. Heute haben wir zwar keine Abwasserrohre mehr in Deutschland, die Chemikalien in die Umwelt pusten, aber wir haben heute hauptsächlich in den Produkten, ob es unsere Kleidung ist oder ob es unser Essen ist, die Schadstoffe. Und das ist umso schwieriger, das heute darzustellen.
Wie hat es denn Greenpeace überhaupt geschafft, von so einer kanadischen Erfindung zu einer internationalen Bewegung zu werden?
Ich glaube, da waren am Anfang, und ich hoffe, es sind heute auch noch einige kluge Köpfe dabei, die erkannt haben, dass man nicht alleine in Kanada oder in den USA ein Problem wie die Atombombenteste löst, sondern dass man eigentlich da weltweit die Bevölkerung mobilisieren muss. Mobilisieren über Medien, Mobilisierung über öffentliche Kanäle. Und ich glaube, es wurde damals relativ schnell klar, also nicht nur die Amerikaner, sondern es waren auch die Franzosen. Danach kam Mururoa, da kam die Auseinandersetzung, die uns bis 1995 begleitet haben, als die Franzosen dann die letzten Testversuche gemacht haben. Und ich glaube, das war die große Erkenntnis schon damals, dass man solche Problembereiche in die breite Öffentlichkeit tragen muss, um dementsprechend auch Bewegung zu erzeugen, viele Menschen hinter sich zu bekommen, die einem dann folgen, und auf einzelne Nationen, die solche Vergehen durchführen, durch verschiedene andere Nationen Druck auszuüben. Ich glaube, das war der Grundgedanke und das verfolgen wir heute noch. Wir wissen, dass wenn wir internationale Konventionen durchsetzen, wir wissen, dass wenn wir ein internationales Moratorium in der Antarktis, wie vor vielen Jahrzehnten uns gelungen, durchsetzen, dass dann eine große Schutzwirkung vorhanden ist. Und dieses Prinzip haben wir natürlich versucht, weiter fortzusetzen.
Die Gründung von Greenpeace Deutschland war dann Anfang der 80er Jahre. Da waren Sie jetzt noch nicht dabei.
Ich bin 83 dazugekommen.
83, sozusagen, als schon über die Helden oder Spinner berichtet
genau
wurde. Genau. Was war denn das für eine Situation damals. Meine 80er Jahre waren ja nun in Westdeutschland zumindest eine sehr bewegte Zeit. Dort haben sich ja eine ganze Menge Organisationen gegründet, die Grünen und also nicht nur in dieser Umweltbewegung hat sich eine Menge getan, sondern generell schien politisch doch einiges auf dem Weg zu sein als Reaktion auf die 70er Jahre. Inwieweit hat das die Bildung von Greenpeace beeinflusst oder war das davon unabhängig?
Naja, ich glaube, es war die nächste Welle nach der 68er Bewegung. Es war die Welle, wo man gesagt hat, aha, hier oder da auf die Straße zu gehen, nützt was, aber ich glaube, es war auch, so wie ich Greenpeace damals erlebt habe, der innerliche Wille und die Erkenntnis, dass es mit der Umwelt so nicht weiter fortgehen kann. Wir hatten, sei mal, gerade durch die Internationalität, durch Atombombentests, wie berichtet in den USA oder in Frankreich, aber auch die Erkenntnisse, dass die Weltmeere immer mehr geplündert werden, der Walfang fortgesetzt wurde und so weiter, die Erkenntnis, dass da ganz schnell was passieren muss. Und ich glaube, das war im Prinzip die Grundmotivation, auch, sei mal, das kluge Erkennen vieler internationaler Kollegen zu sagen, wir müssen nicht nur in den USA gucken, dass man den Namen Greenpeace verbreitet oder in Kanada, sondern wir müssen nach Europa. Wir müssen gucken, dass wir dort auch Allianzen bilden. Und ich glaube, das im Gesamtgefüge hat letztendlich zur Gründung geführt, auch hier in Deutschland.
Jetzt ist ja diese Erkenntnis, dass die Umwelt in Gefahr ist, war ja keine gesetzte Wissenschaft. Im Prinzip war ja, dass so eine größere Gemeinde zusammengekommen ist und festgestellt hat, wir haben ein Problem. Das erforderte ja auch erstmal einen Grundkonsens, der sich ja auch auf einer gewissen wissenschaftlichen Basis bewegen musste. Wer hat sich denn eigentlich damals so zusammengefunden unter diesem Titel Greenpeace? Also welche Leute sind denn nun tatsächlich zu diesen Umweltaktivisten geworden? Weil die sind ja nicht als solche geboren worden.
Ich glaube, das ist die gleiche Breite von Menschen, die wir heute noch haben. Es sind die Wissenschaftler, das sind nicht die Studenten, sondern ich glaube, es ist die Hausfrau, der Handwerker, der Lehrer, aber auch der Professor, der im Prinzip Greenpeace, die Philosophie von Greenpeace, den Erhalt unserer Lebensgrundlage ausmacht. Ich glaube, das war bei der Gründung schon so, dass es eine ganz große Bandbreite von Menschen waren und ich glaube, das ist bis zum heutigen Tag geblieben. Ich bin 83 zu Greenpeace gekommen und habe in den ersten Jahren in sogenannten Gruppen, in ehrenamtlichen Gruppen gearbeitet und ich war da schon überrascht, welche Bandbreite von Menschen in diesen Gruppen sich zusammengefunden haben. Da diskutierte der Professor mit dem Studenten, das war vielleicht noch normal oder das gehörte vielleicht noch ins normale Bild, aber da war, wie gesagt, da war der Elektroinstallateur genauso wie der Kaufmann oder die Büroangestellte und die Hausfrau in einem Raum und haben miteinander diskutiert und das findet heute noch in den Gruppen statt. Und ich glaube, das ist etwas, was Greenpeace auch in der Breite unglaublich viel Kraft gibt. Dass man nicht nur einen kleinen Bereich, eine kleine Gruppierung darstellt, sondern dass man zeigt, dass es über ganz viele gesellschaftliche Ebenen geht und dass es eine Bewegung ist. Eine Bewegung, die versucht, die Lebensgrundlagen, die für uns so wichtig sind, hier auf dieser Erde zu erhalten.
Trotzdem hat man immer so in der Wahrnehmung das Gefühl, dass es sich bei Greenpeace eigentlich um eine sehr, zumindest immer um kleinere Aktivistengruppen handelt, die sehr koordiniert zusammenarbeiten, um jetzt ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Inwieweit passt denn das zusammen, dieses schlagkräftige Agieren, was ja sicherlich auch mit einem Stück weit Geheimhaltung verbunden ist, aber andererseits sich auch in einer großen Basis zu verankern.
Also nochmal zu unserer Grundbasis zurück. Wir werden in Deutschland von 570.000 sogenannten Fördermitgliedern unterstützt. Das sind Menschen, die uns finanziell unterstützen, monatlich oder jährlich mit kleineren Beiträgen. Wir finanzieren uns nicht durch die Industrie, wir finanzieren uns nicht durch Politik, wir finanzieren uns nicht durch Parteien. Das ist meines Erachtens unser größtes Gewicht, diese unglaubliche Unabhängigkeit von vielen kleinen Spenden getragen zu werden. Das ist eine unglaubliche Breite, die uns aber auch die Möglichkeit gibt, das zu sagen, was wir wirklich meinen und von nicht keiner Seite in irgendeiner Weise unter Druck gebracht wird. Das ist eine Breite, die ich glaube, fast in keiner Organisation mehr so in Deutschland gefunden wird. Wir haben neben den Fördermitgliedern in Deutschland sogenannte Gruppen. Das sind Gruppen, die von Flensburg bis Passau in den Regionen arbeiten. Also von Nord nach Süd, von Ost nach West. Über 90 solcher Gruppen gibt es. Die Greenpeace-Konzepte und unsere Forderungen, unsere Denkensweise auch in den Regionen weitertragen und
wenn wir von Gruppen reden, reden wir sozusagen von regionalen Gruppen.
Das sind ehrenamtliche regionale Gruppen. Mhm. Das sind aber alles ehrenamtliche Menschen.
Sind die thematisch speziell ausgerichtet oder ist es eigentlich so, dass jede Gruppe sich mit allem beschäftigt, was gerade auf dem Tisch liegt?
Also die Gruppen können sich mit allen Themen, die wir bearbeiten, beschäftigen. Es gibt Gruppen, die nur 2, 3 unserer Themenkomplexe übernommen haben. Das ist den Gruppen überlassen, das ist den Ehrenamtlichen überlassen. Wir versuchen natürlich immer, wenn wir Kampagnen machen, wenn wir also versuchen, in einem bestimmten Zeitraum ein ganz bestimmtes Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, versuchen wir natürlich so viel wie möglich Gruppen auch davon zu überzeugen, dass sie daran teilnehmen. Aber letztendlich ist es den Gruppen überlassen, an welchen Themen wir arbeiten. Wir haben 2x3 ganz große Themenkomplexe. Wir haben Energie und Klima. Darunter findet sich alles, was mit Klimaveränderung, Atomtechnologie und regenerativen Energien zu tun hat. Wir haben den Bereich Biodiversität. Darunter fällt alles, was mit Meere und Wälder, vor allem den Urwäldern, zu tun hat. Und wir haben den dritten großen Block, das ist nachhaltige Landwirtschaft. Darunter fällt alles, was mit Gentechnologie zu tun hat, was mit konventioneller und biologischer Landwirtschaft zu tun hat, was mit Gentechnik zu tun hat. So, und darin bewegen sich die Gruppen. Das sind international abgestimmte Themen und da ist jeder Gruppe überlassen, wie sie daran arbeitet, also in welcher Stärke sie daran arbeitet. Immer mit der Hoffnung, dass wenn wir Kampagne fahren, dass uns alle unterstützen. Die Gruppen gibt es. Es gibt in Deutschland sogenannte Jacks Jugendgruppen, die an die Gruppen angegliedert sind, die innerhalb dieser Gruppen arbeiten, die teilweise aber eine andere Arbeitsweise haben, weil es Jugendliche sind. Die sind auch freier in der Wahl ihrer Themen. Wir haben in Deutschland Kid Groups, also Kindergruppen, die hier in Hamburg an unser sogenanntes Netzwerk angegliedert sind. Die sind völlig frei in ihrer Thematik. Die unterstützen wir mit Infomaterialien oder mit unterstützenden Aktivitäten. Und es gibt seit einigen Jahren auch 50+. Das sind Gruppierungen, wo Leute gesagt haben, naja, die Checks oder die Gruppen sind uns teilweise zu jung. Wir wollen aber unbedingt auch, nachdem wir unser Berufsleben beendet haben, aktiv bleiben. Und die fangen an und gruppieren sich in sogenannten 50-plus-Gruppen. Das heißt, wir haben neben den Fördermitgliedern auch einen unglaublich breiten Stamm an ehrenamtlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und das muss man so nennen. Das ist eine ganz gewaltige Basis von Greenpeace, diese ehrenamtlichen Arbeit. Ich glaube, wir könnten gar nicht unsere Arbeit so erfolgreich durchführen, wie wir es heutzutage tun, hätten wir diese Regionalisierung nicht, hätten wir diese ehrenamtlichen Gruppen nicht. Das sind Tausende von Menschen, die, so wie ich das sehe, Tag für Tag ihre Zeit verwenden, um ehrenamtlich zu arbeiten. Es sind etwa 4.600 Aktivitäten, die Ehrenamtlichen pro Jahr in Deutschland vornehmen. Ob das Informationsstände sind, ob das kleine Aktivitäten sind, ob das Verbraucherinformationen sind vor Supermärkten oder Vorträge. Es ist eine unglaubliche Vielzahl von Aktivitäten.
Die organisatorische Klammer dafür ist der Greenpeace e.V., gemeinnützig in Deutschland. Der aber jetzt, haben wir schon gesprochen von den Mitgliedern, aber das sind ja also nicht stimmberechtigte Mitglieder. Die Fördermitgliedschaft ist sozusagen, drückt jetzt keinerlei direkte Stimmberechtigung innerhalb dieses Vereins aus, sondern die Mitgliederversammlung ist sehr viel kleiner. Wer ist denn dann eigentlich Mitglied dieses Vereins, der dann diese Geschicke bestimmt?
Also man kann, wenn man Fördermitglied ist, kann man in jeder Gruppe mitarbeiten und hat im Prinzip über die Gruppen so auch die Möglichkeit, in unser tägliches Geschehen hier zumindest einwirken in Form von Ideen und so weiter. Also ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass das alles so ganz fern ist. Mhm. Die Gruppen sind für alle offen, die mitarbeiten wollen und mitmachen wollen. Und die Gruppen haben genauso wie jeder Festangestellte hier in der Hamburger Zentrale die Möglichkeit, Ideen einzubringen, sogenannte Proposals, Entwürfe von Ideen einzubringen, die wir dann auch dementsprechend diskutieren und gucken, ob sie gut sind oder ob wir sie umsetzen können oder wollen. Zurück zu der Fragestellung, wer sind die Mitglieder? Wir haben 40 Mitglieder in Deutschland, stimmberechtigte Mitglieder, und die teilen sich auf in 4 Gruppierungen. Es gibt eine Gruppierung, da sind 10 Leute aus gerade diesem ehrenamtlichen Bereich. Also ist festgelegt, wir suchen immer, wenn jemand ausscheidet, wieder ein Mitglied aus diesem Ehrenamtsbereich. Es sind 10 Mitglieder aus dem internationalen Bereich, das heißt aus internationalen Büros sind 10 Leute immer unter den 40, die die internationalen Büros vertreten.
Also sozusagen von anderen Greenpeace, nationalen genau. Greenpeace-Gruppierungen.
Genau. Wir haben 10 Leute von den 40 sind aus dem Mitarbeiterstamm hier des Hamburger Büros, und wir haben 10 Mitglieder aus dem öffentlichen Leben, also aus der ganz normal aus der Gesellschaft. Das sind, es kann jeder sein, der kann sich bewerben, und daraus ergeben sich die 40 Mitglieder. Der Hintergrund ist, wenn man ja mal fragt, warum nur 40, kommt eigentlich aus einer sehr frühen Entscheidungszeit, und zwar die Frage, wenn das ein offener Kreis wäre, wäre es nicht möglich, durch Parteien oder Industrie oder andere Strömungen übernommen zu werden? Hätte jemand die Möglichkeit, da reinzudringen und Greenpeace für seinen eigenen Nutzen umzugestalten? Und das war eigentlich der Grund zu sagen, man limitiert die stimmberechtigten Mitglieder, versucht aber durch klare Regeln, durch klare Kriterien auch der Kreis dieser Mitglieder festzulegen.
Das heißt, wenn jetzt Mitglieder ausscheiden, aus welchen Gründen auch immer, dann werden die auch sozusagen innerhalb dieser Mitgliederversammlung wird dann nach neuen Gesichtern gesucht und die dann entsprechend dazu genommen.
Ja, da gibt es so eine genannte Personenfindungsgruppe, die legen die Mitglieder zusammen, die wird alle paar Jahre gewählt, und die haben den Auftrag, wenn irgendwo eine Position frei wird, dann wieder zu suchen und zu gucken, dass die Positionen besetzt werden.
Ist sicherlich keine unumstrittene Struktur, würde ich mir vorstellen.
Nee, aber ich erlebe das einmal im Jahr bei der sogenannten Mitgliederversammlung, und ich kann nur sagen, ich bin da als Kampagnengeschäftsführer nur Gast. Ich darf da meinen jährlichen Vortrag halten, was ich glaube, was die Organisation geleistet hat, wo wir erfolgreich waren, wo wir auch Misserfolge zu verzeichnen haben. Und ich kann nur sagen, das sind sehr offene und sehr direkte und klare Diskussionen, die ablaufen. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas unterm Tisch bleibt. Hm.
Aber es ist natürlich eine Herausforderung für sich, mit so einer riesigen Basis an potenziellen Zuarbeitern dann auch Themen in den Entscheidungsprozess zu bringen. Also ich frage mich, wer bestimmt jetzt eigentlich, worauf sich Greenpeace stürzt? Also bis man jetzt wirklich im Fernsehen fahrende Boote und Flaggen an Schornsteinen und was nicht alles sieht, bis dahin muss ja ein länglicher Planungs- und Entscheidungsprozess in Gang gesetzt worden sein, an dessen Anfang ja überhaupt erstmal die Auswahl des Themas steht. Jetzt frage ich mich, wie ist das organisiert und wie kann man sicherstellen, dass man im Kontext der Basis agiert oder sagen wir mal auch in ihrem Sinne agiert natürlich, aber vor allem auch sozusagen dieses vorhandene Potenzial nutzt, um diese Informationen überhaupt erstmal zu gewinnen, und wer entscheidet letzten Endes, worauf man sich stürzt?
Also fang mal ganz am Anfang an.
Das ist immer gut.
Die grundlegende Entscheidung findet auf internationaler Ebene statt, und die Entscheidung beginnt bei den Themen. Mhm. Wir haben jährliche sogenannte Program Meetings, also Programmtreffen, wo wir uns über die inhaltlichen Themen unterhalten, die wir als relevant und als wesentlich finden, und zwar in einem internationalen Kontext. So haben wir, das ist nichts Weltbewegendes oder Berühmtes, aber so haben wir vor einigen Jahren entschieden und haben gesagt, Klima ist die Herausforderung der heutigen Menschheit. Und wenn es ein Thema gibt, was wesentlich ist, dann ist das Klimathema. Also hat die Organisation auf internationaler Ebene dieses Thema als Schwerpunktthema diskutiert und dann letztendlich auch entschieden. Mhm. Das machen die, die letztendlichen Entscheidungen treffen, die Executive Directors, also die Geschäftsführungen der einzelnen Büros gemeinsam. Und wenn diese inhaltlichen Themen bestimmt sind, und die bestimmen wir nicht jährlich neu, sondern wir haben da turnusmäßig unsere Meetings, aber wir haben auch Projekte, die 3 Jahre gehen, 5 Jahre gehen, und die werden dann im Laufe der Jahre immer wieder kontrolliert, evaluiert, gecheckt, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Aber dort wird eigentlich die Grundlage jeglicher Arbeit in den nationalen Büros gelegt. Dort wird entschieden, das ist das, woran wir arbeiten müssen. Und das zeigt einmal auch schon eine gewisse Struktur. Wir sind inhaltgetrieben. Alles, was wir diskutieren, alles, was wir machen, hat grundsätzlich immer die inhaltliche Frage. Wenn wir heute Schiffe in die Arktis schicken, dann ist natürlich immer die Frage, warum schicken wir Schiffe in die Arktis? Um Fotos zu machen, die schön sind, oder was wollen wir eigentlich mit diesen Aktivitäten? Wir wollen natürlich aufzeigen, dass der Klimawandel fortschreitet und dass wir dringender denn je aktiv werden müssen. Wenn wir heute Menschen in Indonesien in den Urwald schicken, um dort Camps aufzubauen, um gegen die Abholzung der Regenwälder zu holzen, dann ist der Hintergrund, wir wollen am Klimawandel arbeiten, weil die Urwälder in der Zwischenzeit 20-25% der CO2-Emissionen weltweit ausmachen, also das Abholzen. Mhm. Heißt, wir legen auf internationaler Ebene durch diese Diskussionen, durch die inhaltlichen Diskussionen die erste Grundlage, die inhaltliche Grundlage. Ich komme mit diesen Entscheidungen zurück nach Deutschland und die gleiche Diskussion, die wir dann auf internationaler Ebene hatten mit den Inhalten, haben wir hier nochmal auf nationaler Ebene. Aber nicht wollen wir am Klima arbeiten, sondern wie arbeiten wir am Klima? Wie können wir hier in Deutschland dazu beitragen, dass die CO2-Emissionen reduziert werden? Was müssen wir hier in Deutschland tun, um die weltweiten CO2-Emissionen zu reduzieren? Das ist dann unsere nächste Aufgabe. Und dafür haben wir im Haus Gremien. Das macht nicht eine Einzelperson, sondern aus allen Abteilungen, die wir im Haus haben. Ob das der Bereich Kommunikation ist, ob der Bereich Netzwerke ist, oder Netzwerke meine ich Ehrenamt, das Ehrenamt, ob das die Aktionsleute sind, ob das bei uns die politischen Vertretungen sind, die in Berlin, Brüssel und New York arbeiten. Die treffen sich alle in sogenannten Gremien. Und dort diskutieren wir über diese Themen und legen letztendlich nachher auch den Themenstrang fest. Und zwar nicht neu, sondern wie wir ihn dann so umsetzen, wie es international entschieden wurde. Jetzt zur Frage, wie binden wir eigentlich diese Breite, die wir ja haben, und das ist ja ein Vorteil, das ist ja ein unglaubliches Brain, was wir da haben. Wie binden wir das ein? Wir haben eine Grundregel in der Organisation. Wenn ich ein Proposal entwickle, also einen Entwurf für eine Idee entwickle, und ich finde einen zweiten, der das unterstützt, kann ich dieses Proposal in das Gremium einbringen.
Also 2 reicht schon.
2 reichen. Mhm. Und das gilt nicht nur für die Festangestellten, sondern das gilt auch für das Ehrenamt. Das heißt also, wenn die Gruppen Ideen haben, dann bringen sie das über ihre Netzwerk-Koordinationsleute hier in Hamburg ein. Teilweise sind die Kontakte aber so gut auch in die inhaltlichen Bereiche, dass sie direkt über die Inhalte eingebracht werden. Und dann werden diese Vorschläge hier diskutiert.
Was sind das für Vorschläge? Also wie konkret wird man da? Ist es jetzt nur so, man müsste sich mal darum kümmern, oder werden dann auch schon ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man dann das Ganze in Öffentlichkeitsarbeit umsetzt?
Momentan sind eine Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeitern quer durch Deutschland unterwegs und ziehen einen Wagen quer durch Deutschland nach Kopenhagen, um gegen den Klimawandel.
Ein Auto.
Ja, das oder ist so ein Handwagen. Ein Bollerwagen. Ja, ein bisschen größer als ein Bollerwagen. Ich möchte den nicht jeden Tag ziehen. Die wandern durch ganz Deutschland, die gehen von Stadt zu Stadt, die reden in den Städten mit den Bürgermeistern, die reden in Berlin mit Abgeordneten, die reden in Landesparlamenten mit Landesabgeordneten und sind seit Wochen unterwegs und werden irgendwann in Kopenhagen ankommen. Das war ein Vorschlag.
Also Kopenhagen jetzt als Veranstaltungsort des nächsten Klimagipfels.
Genau. Kopenhagen als nächster, ja, der Klimagipfel, auf den wir alle hinarbeiten und wo wir hoffen, dass es Ergebnisse geben wird. Das war eine Idee von 2, 3 Greenpeace-Gruppen und diese Idee wurde diskutiert. Da geht es auch darum, Finanzierung. Wenn man einen Wagen bauen will, braucht man auch ein paar Räder dazu. Da geht es auch um irgendwelche Papiere, die man drucken will, Flyers, die man machen will und daraus entsteht eine Idee und die werden hier eingebracht und dem haben wir zugestimmt und seither wurde dieses Projekt umgesetzt. Mhm. Ein anderes Beispiel, vor einigen Jahren hatte eine Gruppe eine Idee, die Elbe mit einem gebauten Eisberg runterzufahren. Dazu, wenn man die Elbe mit einem Eisberg runterfährt, dann braucht man ein paar Schlauchboote, die müssen einen begleiten. Ab und zu muss man gezogen werden, dann braucht man Übernachtungen, dann braucht man ein Auto, das einen begleitet und so weiter. Und das bringen die Gruppen ein und dann entscheiden wir, ob wir das machen oder nicht. Ja, und das...
Und wenn es gemacht wird, wird dann auch der entsprechende logistische Support beigetragen.
Richtig. Also da geht's ja nicht nur um die Frage, dürfen wir das machen? Das ist relativ schnell, solche Sachen sind relativ schnell geklärt, sondern die Frage ist, habe ich den Support der Logistik, habe ich den Support der Kommunikation? Auch unsere Ehrenamtlichen wissen, dass wir nur weiterkommen mit unseren Lösungsansätzen, wenn die Menschen davon mitbekommen, wenn man vorher weiß, da kommt ein Eisberg, die Elbe runter. Wenn man vorher weiß, in den Redaktionen, aha, da kann ich etwas drüber berichten. Wenn man weiß, da kann man mal ein Bild drüber machen und es auch dann in Print oder im TV oder im Online-Bereich kommunizieren. Und das Wissen heißt natürlich auch, man braucht die entsprechende Logistik dazu, man braucht die entsprechende Unterstützung dazu. Und das gehört zu diesen Entwürfen, zu diesen Vorschlägen, die auch die Gruppen einbringen.
Die, die Logistik ist ja ganz gut entwickelt. Es gibt ja hier in Hamburg ein Aktionslager, richtig, im Hafen, wo dann all diese tollen Schlauchboote rumliegen, die man immer so im Fernsehen sieht. Ist das so der zentrale Ort, von dem aus die Aktionen dann auch koordiniert werden?
Also das ist erstmal der zentrale Ort, wo Banner gemalt werden für Demonstrationen, wo irgendwelche Bollerwagen gebaut werden, die man dann durch Deutschland zieht und wo auch Schlauchboote liegen, die auf die Nordsee rausfahren oder die in die Antarktis fahren, um sich vor die Walfänger zu setzen und zu sagen, hier ist Schluss, genug Wale getötet. Das ist zum einen ein Logistikzentrum für Deutschland, das ist aber inzwischen auch weltweit immer wieder mehr angefragt. Wir sind relativ gut und schnell in der Logistik und helfen somit auch vielen Ländern mit aus.
Das heißt, es gibt auch nicht nur eine internationale Entscheidungsfindung, mit welchen Themen man sich auseinandersetzt, sondern es gibt auch eine explizite internationale Kollaboration, wenn jetzt irgendwie eine andere Gruppe eines anderen Landes Unterstützung braucht, dann wird die von hier aus auch geleistet.
Es gibt fast keine Arbeit mehr, die wir hier machen, die nicht international eingebunden ist, die internationalen Kampagnen dienen oder die internationalen Kollegen dienen. Das gibt es gar nicht mehr. Wir sind weltweit vernetzt. Ich glaube, Greenpeace ist eine weltweit große Denkmaschine, die sich Tag für Tag Gedanken macht über Umwelt und das über Landesgrenzen hinaus. Wenn man internationale Konventionen als oberstes Ziel hat, dann darf man natürlich nicht national denken, sondern da muss man sehr breit und international denken. Und so ist der ganze Ablauf hier. Wir sind jeden Tag mit der ganzen Welt verbunden. Wir sind jeden Tag in weltweiten Diskussionen. Da gibt es öfters mal große Telefonkonferenzen, wo der Campaigner zur Energie mit dem Campaigner in China, Russland, Amsterdam und Hamburg verbunden ist, um kurz abzustimmen, wie man auf was reagiert und wie man welches Thema weiter vorwärts treiben kann. Es gibt hier ganz, ganz wenig kleine Themen noch, die überhaupt noch einen nationalen Ansatz haben. Und das gilt auch für die ganze Arbeitsweise. Wenn wir heute in Berlin Frau Merkel auffordern, nach Kopenhagen zu gehen, um dort wirklich einen Erfolg herbeizuführen bezüglich Klima, dann steht meistens nicht mehr nur Deutsches auf dem Banner, sondern dann ist in der Zwischenzeit auch ganz viel Englisches auf dem Banner, dass diese Aktivitäten zumindest in Europa, aber auch in den USA verstanden werden und dort auch kommuniziert werden können.
Das heißt, man stimmt sich darüber ab, was man macht. Man stimmt sich wahrscheinlich auch darüber ab, was man nicht macht. Man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt, nehme ich an.
Naja, was wir in erster Linie nicht machen, ist, wir machen keine Minimalkonsense. Das tun wir nicht. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich auch für diese Organisation, dass wir heftig streiten, dass wir aber versuchen, das Optimum und das Maximum rauszubekommen. Und ich glaube, das zeichnet auch Greenpeace auch aus. Ich höre ja oft, sag mal, die Frage, ist Greenpeace hierarchisch? Ist es nicht zu hierarchisch strukturiert? Ich glaube, dass wir in der Entscheidungsfindung unglaublich breit und unglaublich viele demokratische Wege haben, bis wir überhaupt die Entscheidung herbeigeführt haben. Manche glauben ja, wir reden manchmal zu lange über manches Thema. Aber es gibt einen bestimmten Punkt, wenn wir entschieden haben oder wenn wir dann ein klares Bild haben, dass wir entscheiden. Und dann ist die Organisation sehr hierarchisch strukturiert. Dann weiß jeder, auf welche Position er gehen muss, welche Position er einnehmen muss, um das, was wir entschieden haben, dann auch umzusetzen. Ich glaube, Greenpeace in den letzten Wochen und auch in den kommenden Wochen wird sich hauptsächlich um Kopenhagen, um den Klimawandel kümmern. Und ich erlebe das Tag und Nacht, dass die ganze Büros momentan an diesem Thema arbeiten, dass wir davon getrieben werden, die großen Staatsleute aufzufordern, nach Kopenhagen zu gehen und das einzulösen, was sie geschworen haben, sich für die Menschen einzusetzen, die Lebensgrundlagen zu erhalten. Und die Entscheidung haben wir vor 2 Jahren getroffen, dass das ein schwerwiegender Punkt für uns ist. Und daran sieht man auch dann, wie die Organisation reagiert. Da gibt's keine Frage, da gibt's nicht mehr die großen Diskussionen, ob wir das wirklich machen und so weiter, sondern wir arbeiten alle daran, Kopenhagen zum Erfolg zu bekommen.
Jetzt hatten Sie ja seinerzeit die Dünnsäureverklappung sozusagen im Fernsehbericht gesehen und waren dann irgendwie bereit, sich anzuschließen. Was war denn dann die erste größere Kampagne, die Sie dann auch schon live bei Greenpeace selber miterlebt haben?
Die erste Kampagne, die ich in Deutschland mitbekommen habe, war die Antarktis-Kampagne. Damals ging es darum, viele Länder hatten die Antarktis auserkoren für das neue Mekka für Ressourcenausbeutung. Ich kann mich erinnern, dass Frankreich geplant hat, eine große Landebahn zu bauen über verschiedene Inseln, um mit Großraumflugzeugen in die Antarktis einzufliegen, um die ersten Bohrungen vorzunehmen. Ich kann mich nur erinnern, dass die Amerikaner hatten eine Station McMurdo, wo sie angefangen haben, Logistik aufzubauen, um in die Arktis zu gehen. Und wir haben damals gesagt, wenn wir jetzt nicht ein Moratorium herbeiführen, also einen sogenannten, das war das Logan Weltpark Antarktis, dann ist die ganz große Gefahr, dass A, diese unglaubliche Natur relativ schnell zerstört wird und B, dass die Antarktis selbst, die ja im Klima einen ganz großen Stellenwert hat, in Form von Eis, aber auch in Form von dem sogenannten Albedo, also dieser weißen Oberfläche, die Sonnenstrahlen zurückschickt ins All, dass das ganz schnell kaputt gemacht werden kann. Und wir haben es geschafft, über diese Kampagne, die ich glaube 3-4 Jahre lang ging, dieses Moratorium herbeizuführen, was letztendlich dazu geführt hat, dass es eine internationale Konvention gibt und 50 Jahre zumindest die Antarktis erstmal unangetastet bleibt. Das war meine erste, sagen wir mal, große Kampagne, die ich als Ehrenamtlicher hier bei Greenpeace mitgemacht habe.
Die hat sich dann aber im Wesentlichen in Deutschland abgespielt, oder?
Nee. Die hat sich weltweit abgespielt und wir hatten sogar mal ein Jahr lang in der Antarktis eine Station. Und zwar mit Mann und Frau besetzt, also mehrere Greenpeace-Mitglieder, die über ein Jahr in der Antarktis blieben, um ein Zeichen zu setzen, zu sagen, Finger weg von der Antarktis. Heute haben wir auch Stationen. Wir haben in der Arktis gerade technische Geräte aufgebaut, um Wassertemperaturen zu messen, um den Drift von großen Gletschern zu messen, aber die sind heute nicht mehr bemannt oder befraut. Da hat man heute Technik, da hat man heute Satelliten und holt sich die Daten stündlich oder viertelstündlich aus der Arktis und leitet die sofort weiter an Universitäten, Cambridge, Maine, die sofort diese Daten umsetzen und versuchen, daraus Erkenntnisse zu treffen.
Ist das, also ich sehe das jetzt schon so ein bisschen, vielleicht ist es einfach nur etwas, was man so nie wahrgenommen hat, aber ist das sozusagen schon auch eine Erweiterung der Mission, dass man über diese Kampagnentätigkeit hinaus auch schon in so eine eigene wissenschaftliche Beweissicherung übergegangen ist?
Das war schon immer so. Betreibt? Das war schon immer so. Ich glaube nur, das ist noch nie so richtig sichtbar geworden. Was sichtbar geworden ist, das haben Sie auch gerade gezeigt, sind die Schlauchboote von Greenpeace, die man auf dem Meer kennt, den Kletterer, der irgendwo einen Banner hängt. Das ist im Prinzip das Zeichen von Greenpeace geworden. Aber die wissenschaftliche Begleitung, die macht viel mehr aus als unsere Aktivitäten. Die gesellschaftliche Diskussion, die wir auf politischer Ebene, aber auch mit der Industrie führen, macht meines Erachtens viel mehr vom Zeitaufwand aus als unsere Aktivitäten. Ich bin zu Greenpeace 83 gekommen und habe damals schon miterlebt, wie man mit Wissenschaftlern ob Antarktis diskutiert hat, aber auch die Frage Energie. Ich bin hier zu Greenpeace gekommen und hier war ganz schnell klar, wir reden nicht nur über Naturschutz im Bereich Polare, sondern wir müssen uns auch Gedanken machen, wie sieht eigentlich die Energieversorgung der Zukunft aus. Ich kann mich erinnern, dass ich als Ehrenamtlicher in den 80er Jahren auf der Straße gestanden bin und uns hat man noch als Idioten bezeichnet, wenn wir von Windkraft geredet haben, von solarer Technik geredet haben, wenn wir gesagt haben, wir müssen weg von den Großkraftwerken Kohle und Atom. Und wenn man sich den Wandel heute anguckt, dann ist das schon ein gewaltiger Schritt. Also das ist, für mich gehört es zur täglichen Arbeit, Wissenschaft, gesellschaftliche Diskussionen zusammenzufassen, gucken, wie man die besten Konzepte erarbeitet. Wir vergeben sehr viele wissenschaftliche Aufträge, machen die nicht selbst, sondern vergeben die.
Gibt es eine eigene wissenschaftliche Abteilung, in der sozusagen Wissenschaftler auch beschäftigt werden für Greenpeace oder sind das immer nur so temporäre Verträge und Aufträge?
Also unsere Kampagne oder Kampagnerinnen und Großteil unserer Leute, die hier in Hamburg arbeiten, haben studiert, kommen aus studierten Bereichen. Wir haben natürlich hier im Haus Leute, die aus der Wissenschaft kommen, die aber, sei mal, eher Kampagne heute machen. Also zu gucken, wie kriegt man Lösungsansätze geschaffen in Form von Konzepten, aber wie kriegt man die auch dann in die Öffentlichkeit und wie kriegt man dann die Konzepte vor allem in die Politik oder in die Industrie. Das ist was anderes, als wenn ich nur reine wissenschaftliche Arbeit betreibe. Und
das ging ja bis hin zu Produktentwicklung und Dienstleistung. Also ich denke, das ist schon doch eher ein neuerer Trend. Mir fällt jetzt diese Kühlschrankentwicklung ein, wo glaube ich der erste FCKW-freie Kühlschrank entwickelt wurde, stimmt das? Und was war das sozusagen, also wie kann man da hin, so einen Schritt zu gehen? Das ist ja schon, sagen wir mal jetzt, deutlich mehr als nur in der Öffentlichkeit arbeiten. Das geht ja dann sozusagen auch schon konkret in die Forschung mit rein. Welche Rolle hat dann Greenpeace da konkret dabei gespielt, bis so ein Kühlschrank dann auch da war?
In den 80er Jahren waren wir noch eine Protestbewegung. In den 80er Jahren, als vor der Kronos Titan die Dünnsäure gestoppt haben oder Hochseeverbrennung in der Nordsee gestoppt haben, als wir andere Aktivitäten gemacht haben. Da war das aus meiner Sicht eine reine Protestbewegung. Es ist aber relativ schnell klar geworden, dass wenn wir können immer nicht nur Nein sagen, wir müssen auch beim Nein auch die Lösung mit transportieren. Und daraus ergab sich aus meiner Sicht Anfang der 90er relativ schnell, wie kann man denn an einzelnen Beispielen, wir sind nicht in der Lage, immer, sei mal, Autos oder Kühlschränke zu finanzieren oder die Entwicklung zu finanzieren. Aber wir haben zum Beispiel in den 90er Jahren den FCKW-freien Kühlschrank entwickelt. Das ist sehr interessant. Die Industrie hat uns damals gesagt, das geht überhaupt nicht. Man kann nicht einen Kühlschrank ohne FCKW entwickeln. Wir hatten wiederum durch Wissenschaftler, durch Tüftler, durch Forscher einen Kreis von Leuten um uns herum, die gesagt haben, lass uns das mal probieren, haben das auch mit denen dann angeschoben. Und die haben aus sogenannten, wir haben immer gesagt, aus so drei Biegfeuerzeugen, die man so in der Tasche mit sich rumträgt, aus diesem Inhalt, Butan, Propan, haben sie dann das Kühlmittel erstellt für einen Kühlschrank und haben mitgeholfen, diesen FCKW-freien Kühlschrank zu entwickeln. Ich bin Mitte der 90er Jahren hier in Hamburg auf der Messe Du und Deine Welt mit dem Kühlschrank gestanden. Wir wollten Menschen begeistern für FCKW-freie Kühlschränke. Die meiste Diskussion, die ich geführt habe, hat der Kühlschrank jetzt ein Gefrierfach oder nicht? Das, was wir am Anfang vermitteln wollten, war unglaublich schwierig. Da kamen die Hausfrauen und gucken sich an, ob es da Eierfächer gibt oder wie viel Ablagefläche es gibt.
Zeigt aber auch, dass natürlich auch hoch aufgehängter Umweltschutz und Weltrettungspläne am Ende natürlich auch an den Realitäten des täglichen Lebens zu scheitern drohen.
Absolut, absolut. Man muss auf Pragmatismus achten. Man muss gucken, ob das, was man dann entwickelt, auch den Leuten letztendlich in ihrem Leben zu Hause hilft oder ob es nur ein schickes Instrument ist. Aber wesentlich an der Sache ist, wir haben diesen FCKW-freien Kühlschrank entwickelt und haben damals die Blaupausen jedem geschickt, der sie nicht wollte. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht in einem kleinen Kreis halten, wir wollen das nicht einem Industriekonzern anbieten, sondern haben es verbreitet, haben es veröffentlicht und gesagt, so einfach ist es, ihr braucht nur umstellen.
Das heißt, der eigentliche Bauplan war dann öffentliches Gut und frei lizenzierbar.
Genau. Wir haben nicht mal den Greenpeace-Namen auf diesen Kühlschrank gesetzt. Also alles, was heute als FCKW-frei auf dem Markt ist, ist das Urmodell hat Greenpeace gebaut.
Und also sind tatsächlich jetzt auch alle technisch dieser ursprünglichen Vorlage gefolgt?
Ja, ich glaube, da gibt's keine großen Unterschiede. Okay. Ich glaube, wir sind heute eher dabei zu fragen, so wie muss die Energieform, ist es ein A++++ oder geht's noch besser, wie muss man das machen? Aber ganz wesentlich an dieser Entwicklung finde ich noch, wir sind bis zum heutigen Tag in dieser Kühlschrankkampagne. Das hört sich komisch an, aber wir sind heute noch mit Teams unterwegs weltweit und versuchen den Kühlschrank natürlich überall in alle Produktionsstätten, auch in China, in den USA unterzubekommen. Wir wissen, dass in der Zwischenzeit etwa 350 Millionen solcher Kühlschränke hergestellt wurde. Also aus meiner Sicht ein unglaublicher Erfolg. Und wir haben es letztes Jahr geschafft, dass der Kühlschrank jetzt auch in den USA Fuß gefasst hat. Und das zeigt auch so ein Grundprinzip von Greenpeace. Wir haben einen unglaublich langen Atem. Wir haben Leute, die fähig sind, nicht von heute auf morgen zu denken und übermorgen auf was anderes eine Lust zu haben, sondern wir haben wirklich Leute hier, die wirklich 10, 20 Jahren an einem Problem arbeiten und nicht aufgeben, bis es letztendlich auch durchgedrungen ist. Wir haben übrigens in den 90er Jahren, das möchte ich auch nochmal sagen, nochmal was gemacht. Wir haben einen Renault Twingo von der Stange. Ich habe ihn selber gekauft, damals in Heilbronn. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Warum kauft man von Hamburg ein Auto in Heilbronn? Bin nach Heilbronn gefahren, habe dieses Auto geholt, war es der günstigste Anbieter. Habe den nach Hamburg gebracht, wir haben den hier verpackt und haben ihn in die Schweiz geschickt zu einer Motorentechnikfirma, die aus dem Motorsport kam und haben dieses Auto umbauen lassen. Also das Grundmodell Twingo blieb, aber der Motor hat sich verändert und auch die Karosserie in manchen Bereichen hat sich verändert. Und wir haben, was wir wollten und was wir letztendlich auch erreicht haben, wir wollten aufzeigen, dass man den Verbrauch um die Hälfte reduzieren kann.
Wodurch kam jetzt dieser Kontakt ursprünglich da zur Stelle? Also was war die Verbindung zu diesem Unternehmen, was das dann durchgeführt hat?
Ach, wir haben überall unsere Kontakte.
Ich meine, haben die sich so gemeldet und haben gesagt, das könnten wir mal machen? Oder war das eher so die Idee, vielleicht könnte man ja mal probieren, ob sowas gelingen könnte?
Ja, meistens ist es die Idee. Meistens ist die Idee, dass wir sagen, Mensch, das müssen wir doch mal probieren. Oder wer kann uns denn da weiterhelfen? Und dann gehen Leute los und suchen und gucken und machen. Oder man hat Kontakt und sagt, ich habe doch da mal letzte Woche jemanden kennengelernt, der kann uns vielleicht weiterhelfen. Also das sind
ja, da muss man sich ja auch immer so ein bisschen gegen den Status quo stellen, dessen, was man so glaubt, was eigentlich geht.
Ja, es geht ja viel mehr, als wir überhaupt glauben.
Naja.
Also ich glaube, wir sind in der heutigen Zeit eher konservativ in unseren Annahmen, auch bei Greenpeace, als das, was wir eigentlich denken können oder müssen. Wir haben vor ein paar Jahren für Deutschland ein Energiekonzept erstellt. Wir nennen das den Plan B. Der Plan A ist gescheitert. Atom und Kohle hat uns gezeigt, dass es uns in die Katastrophe führt. Und wir haben gesagt, wir stellen einen Plan B auf. Und dieser Plan B beruht auf regenerativer Energie, auf Effizienz und eigentlich aus allen Energieformen, die wir heute schon entwickelt haben. Und ich sage immer, eigentlich müssten wir ja schon beim Plan C sein. Wir müssten ja eigentlich schon in Dimensionen denken, wo man vielleicht noch nicht hingedacht hat. Und deswegen glaube ich, das ist auch eine Rolle, die wir in der Zwischenzeit eingenommen haben oder die wir immer einnehmen müssen, immer einen Schritt weiter zu denken und sagen, das ist machbar, aber wo kann man denn hingucken? Wir haben letztes Jahr mit dem Projekt Wüstenstrom angefangen. Wir haben ja eine Vision, dass wir glauben, dass wir einen Großteil der Energie weltweit aus unseren Wüsten generieren also können.
Auf Sonnenkollektorbasis, das ja, Konzept?
Das ist aber nicht, sind keine Sonnenkollektoren, sondern sogenannte solarthermische Anlagen. Das heißt, über Spiegeltechnologien wird Öl heiß gemacht und wird dann ganz normal auf Dampfturbinen geleitet und Strom wird erzeugt. Mhm. Und wenn man sich mal die Welt anguckt, dann haben wir relativ viele Wüsten. Auf den meisten Kontinenten haben wir Wüsten und wir haben die Wüsten so, dass man sie aus unserer Sicht zusammenschalten könnte und so zumindest einen Großteil der urbanen Regionen mit Energie versorgen könnte. Und ich kann mich erinnern, vor 2-3 Jahren haben alle gesagt, geht nicht. Die anderen haben gesagt, viel zu viel Geld. Und die Dritten haben gesagt, ja, kann man überhaupt dahin denken? Und ich glaube, das ist eine Vision, die wir weiter verfolgen müssen. Neben allen anderen Dingen, die wir heute machen. Kampf um regenerative Energien, Wind, Solar in unseren Regionen.
Was ist denn die eigentliche Utopie, die Greenpeace so vor sich her trägt? Aus der man diese ganzen Ideen ableitet. Weil ich meine, wenn man auf solche Sachen kommt, dann ist es ja immer dieses, man muss sich ja immer fragen, wohin wollen wir eigentlich? Was ist denn jetzt die Daseinsform, die Gesellschaftsform, die wir eigentlich anstreben? Jetzt über minimale Verbesserungen hier und da hinaus.
Ich glaube nicht, dass es minimale Verbesserungen sind. Was wir anstreben, ist, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Das ist keine Utopie, das ist eine Notwendigkeit. Und wir sind auf dem besten Weg, die zu zerstören. Also wenn wir die heutige Entwicklung in der Umwelt angucken, wir nennen das die sogenannten Megatrends im Klima, aber auch die Folgen vom Klima, Biodiversität, die tagtäglich abnimmt, Einfalt statt Vielfalt, gentechnische Produkte, die wir auf dem Markt haben, wo die Industrie uns gar nicht sagen kann, was passiert eigentlich bei der Freisetzung, wenn ich eine Genkartoffel freisetze, was passiert eigentlich, wenn ich den Genmais freisetze. Das sind ja alles nicht im Labor betriebene Versuche, sondern das sind ja alles Freilandversuche, wo wir letztendlich nicht wissen, was passiert. Wir haben vor ein paar Wochen einen Leinsamen auf dem deutschen Markt gehabt, der aus Kanada kommt. Das ist ein Genprodukt 2001 in Kanada angebaut, dann gestoppt, verboten und taucht 2009 auf deutschen Märkten auf. So, und deswegen, ich glaube, das ist keine Utopie, das ist, was wir tun ist, wir versuchen, die Lebensgrundlagen zu erhalten, so dass der Mensch auf dieser Erde leben kann.
Naja, gut, also ich meine, mir misslingt es jetzt an dem Wort Utopie, was Negatives zu finden, deswegen habe ich das jetzt auch so bewusst verwendet. Ich war, also ich sehe das jetzt schon auch als einen positiven Blick drauf, ne? Aber man kann natürlich trefflich diskutieren, wenn man jetzt das 3-Liter-Auto demonstriert hat, kann man natürlich im gleichen Atemzug auch sagen, sind denn Autos überhaupt sozusagen die Basis, auf der dieses langfristige Ziel der Erhaltung der Lebensressourcen überhaupt möglich ist, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass eben die Verbreitung solcher Technologien noch von mehr Leuten in Anspruch genommen werden soll. Also Energieverbrauch ist ja auch eine Frage der Multiplikation über alle Beteiligten, und umso mehr Leute jetzt bei diesem Spiel mitspielen, umso schwieriger wird es natürlich dann einen konkreten Nutzen noch aus irgendwelchen Energieeinsparungen herauszuziehen.
Ja, aber was, ja, also ich sehe den Begriff Utopie jetzt auch nicht als negativ. Was hinter der ganzen Thematik steckt, ist doch ein faires Zusammen Leben auf einem Raumschiff, auf einem begrenzten Raum, auf einem Raum, wo nichts Großes von außen dazukommt, was aber eine gewisse Eigenproduktion hat, die wir fair verteilen müssen. Ich will das mal ein Beispiel Schwerpunkt Klima erklären. Wir sitzen heute in Deutschland, wir sitzen heute in Europa, und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, warum sollen wir uns denn bewegen? Sollen doch erstmal die Chinesen oder die Inder sich bewegen. Sind sowieso viel mehr. Und vergessen dabei, dass wir in Deutschland momentan einen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von 10 Tonnen haben. Die Amerikaner haben übrigens 20 Tonnen. Und vergessen dabei, dass der Chinese heute etwa bei 3,6 Tonnen liegt und der Afrikaner bei 0,7, 0,8 Tonnen. Was ich damit sagen will ist, wenn wir auf dieser Erde gemeinsam leben wollen, und zwar lebensfähig bleiben wollen, dann müssen wir einen ganz anderen Umgang miteinander erlernen. Und zwar einen Umgang nicht nur in Europa oder in Deutschland, sondern weltweit. Die Auswirkungen der Emissionen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren erzeugt haben, als Großproduzent hier in Deutschland, haben nicht wir momentan, sondern haben die Leute in Afrika. Die haben heute schon große Teile ihrer Flächen, die sie nicht mehr bestellen können im Ackerbau, weil es zu viel Dürren gibt. Und ich glaube, wenn sie nach einer Utopie oder nach einer Vision oder nach einem Weg, wohin soll es denn gehen, nachfragen, dann steht im Prinzip das dahinter. Der gemeinsame faire Umgang, das faire Verteilen von den Ressourcen, die auf dieser Erde sind, und meines Erachtens auch, dass jedem klar ist, die sind begrenzt. Die Erde hat eine gewisse, und das ist ja toll, Eigenproduktion. Die verbrauchen wir meistens momentan jährlich bis im September, Oktober. Und danach geht es in die Reserven der Erde. Aber ich denke schon, dass das im Prinzip dahinter steckt. Anders wird es nicht gehen.
Die, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen aufgefächert, also die Tätigkeit von Greenpeace geht weit über das, was gemeinhin bekannt ist, hinaus. Also es sind jetzt nicht nur Leute, die sich von Schornsteinen abseilen, sondern es hat auf der einen Seite eine breite Verankerung in einem großen ehrenamtlichen Feld, nenne ich das mal. Und es gibt vor allem eine hohe wissenschaftliche Begleitarbeit, die die Kampagnen vorbereitet, begleitet und ich unterstelle mal auch vor allem zu einem permanenten Wissensfeedback führt. Ich weiß nicht, gibt es auch so Konferenzen innerhalb des Greenpeace-Kontextes, wo man sich so sozusagen als Aktivist dann auch fortbildet und den neuen Herausforderungen stellen kann? Weil es ist ja auch ein großes Wissen erforderlich, um in der Öffentlichkeit entsprechend argumentieren zu können. Man sieht sich ja sicherlich auch immer einer großen Front von Skeptikern und Neinsagern entgegen, die sagen, das stimmt alles gar nicht und die Erde wird ja gar nicht wärmer und so. Das hört man an allen Ecken, und es ist eine große Frage der Glaubwürdigkeit, sich dagegen durchzusetzen. Da hilft natürlich so ein Markenname sicherlich auch sehr, aber am Ende des Tages braucht man natürlich auch die überzeugenderen Argumente. Wie weit wird denn das adressiert?
Also unsere Kampagnerinnen sind eigentlich laufend auf Kongressen. Das sind nicht nur dazu angehalten, das machen die automatisch, dass sie an der wissenschaftlichen Diskussion teilnehmen, dass sie die wissenschaftlichen Diskussionen begleiten. die wiederum tragen diese wissenschaftliche Diskussion hier ins Haus, dass wir dann wiederum prüfen und sagen, sind wir dann überhaupt noch mit unseren Konzepten am richtigen Platz? Das setzt sich fort in der ehrenamtlichen Arbeit, dass unser Bereich Netzwerk permanent Weiterbildungsveranstaltungen macht. Wir machen mit allen Themenbereichen jährliche Großveranstaltungen, wo die Ehrenamtlichen, die in den Gruppen zum Beispiel zum Thema Klima oder zum Thema Wälder oder Meere arbeiten, sich treffen und man dort diskutiert. Nicht nur mit Wissen vermittelt, sondern auch diskutiert, weil ja im ehrenamtlichen Kreise auch wiederum viele Leute sind, die aus dem wissenschaftlichen Feld kommen, die aus dem Studienfeld kommen, die ganz viel dann auch einfüttern in die Organisation, was neuester Stand zu welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist. Das heißt, wir bewegen uns hier nicht in einem starren System, sondern wir haben müssen ein unglaublich flexibles System haben. Ich will das mal an einem Beispiel nochmal klar machen. Ich habe vorher von diesem Plan B gesprochen, dieses Energiekonzept für Deutschland. Und in diesem Konzept haben wir vor 3-4 Jahren errechnet und haben gesagt, wir müssen im Jahr 2050 in den Industrieländern 80% unserer CO2 einsparen. Nur so schaffen wir es, dass wir weltweit auf 50% CO2-Reduktion kommen. Wir sind dieses Jahr, haben wir so einen Reload gemacht von diesem Plan B, sind wir so weit, dass wir sagen, wir müssen 95% unserer CO2-Emissionen in der Zwischenzeit in den Industriestaaten einsparen, weil wir die letzten Jahre nichts gemacht haben, beziehungsweise zu wenig. Und wir müssen jetzt noch mehr zulegen. Und das ist so ein schönes Beispiel, wie man sieht, wo innerhalb von 3-4 Jahren auf wissenschaftliche Erkenntnisse plötzlich auch die Forderung von Greenpeace und das, was wir in unseren Konzepten plötzlich auch in Form von Zahlen sich verändert. Und das ist ein permanenter Austausch. Der findet national statt mit den Ehrenamtlichen, mit den wissenschaftlichen Bereichen, aber auch international. Von dort aus wird ja auch unglaublich viel eingespeist. Und dort stehen wir auch täglich in der Diskussion. Was passiert eigentlich in anderen Ländern? Was ist in anderen Ländern überhaupt machbar? Was heißt das für unsere Konzepte? Was heißt das für eine reale, praktische Umsetzung unserer Forderungen?
In Deutschland ist ja Greenpeace jetzt auch Energieanbieter geworden mit Greenpeace Energy, hat man sich da entschlossen, eigentlich selber ja als wirtschaftlicher Akteur aufzutreten. War das eine schwierige Entscheidung, so einen Schritt zu gehen, oder war das eigentlich nur eine logische Konsequenz?
Naja, den Vater des Kindes zu fragen, ob es eine schwierige Entscheidung war und ob es vielleicht die richtige Entscheidung war, ist schwierig. Also ich habe Greenpeace Energy ins Leben gerufen. Ja. Und zwar aus folgendem Grund. Wir hatten 1997, 98 eine Kampagne, die Menschen aufgefordert hat, mehr zu machen im Energiebereich, mehr einzusparen. Und wir haben damals schon gesehen, dass 1999, 2000 der Energiemarkt geöffnet wird. Also bis 2000 war es ja gar nicht möglich, in Deutschland zu wählen. Will ich Ökostrom oder will ich Kohle oder Atomstrom? Und wir haben gesagt, Mensch, wenn wir jetzt mal die Menschen fragen würden, würdet ihr denn wechseln? Würdet ihr denn zu einem Anbieter mit Ökostrom gehen? Was gibt es denn da für Reaktionen? Wir haben gefragt, so Mitte 98, und wir haben 60.000, 70.000 Rückantworten bekommen, die gesagt haben, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn das einigermaßen bezahlbar ist, wenn es nicht zu viel teurer ist, wären wir bereit zu wechseln. Und daraus hat sie ja nicht automatisch die Idee abgeleitet, dann versuchen wir doch mal so ein Unternehmen aufzubauen. Und am Anfang war überhaupt nicht die Diskussion, das über den Namen Greenpeace zu machen. Am Anfang haben wir gesagt, jetzt ziehen wir mal los, jetzt suchen wir mal ein Unternehmen, das nach unseren Kriterien, die wir damals schon aufgestellt hatten, so ein Unternehmen aufzubauen, zu gründen. Und bei uns waren die Hauptkriterien regenerativer Strom. Aber vor allem war für uns wichtig, dass das Unternehmen, das aufgebaut wird, verspricht, weitere regenerative Anlagen zu bauen. Weil wir immer gesagt haben, wir wollen nicht dazu beitragen, vorhandenen regenerativen Strom einfach anders zu verteilen, sondern der große Benefit, der uns weiterbringt, ist, wenn mehr und mehr regenerative Anlagen, also Solaranlagen, Windanlagen und so weiter aufgebaut werden. Wir haben gesucht, wir taten uns unglaublich schwer, jemanden zu finden, der alle unsere Kriterien 1999 umsetzen wollten. Und letztendlich ging ich dann an einem Morgen zu meiner Chefin und habe gesagt, Brigitte, was hältst du denn davon, wenn wir das selber machen? Es fällt uns schwer und wir wissen nicht, ob wir es hinbekommen. Können wir mal in diese Richtung denken. Wir mussten mehrere Aufsichtsratssitzungen hinter uns bringen. Wir haben große Diskussionen gehabt, auch mit der Frage, was ist denn, wenn das schief geht? Und so weiter. Und letztendlich hat sich die Organisation für diesen Schritt entschieden, so dass wir, ich glaube, am 1. Januar 2000 123 Menschen oder Zähler in Deutschland mit Strom beliefern konnten. Das waren die ersten Kunden. Und heute hat Greenpeace Energy fast 100.000 Kunden und über 19.000 Mitglieder, weil Greenpeace Energy gehört nicht Greenpeace. Wir geben nur den Namen. Greenpeace Energy ist eine Genossenschaft, gehört 19.000 Menschen. Das heißt, der Stromverbraucher ist auch gleichzeitig der eigene Eigentümer und entscheidet über eine große Vertreterversammlung über das Geschick dieser Genossenschaft.
Energiekommunismus, ja?
Nee, das sind zwei fähige Geschäftsführungen, die von der Vertreterversammlung über den Aufsichtsrat eingesetzt worden sind. Das hat nichts mit Kommunismus zu tun.
Aber es gibt ja mittlerweile andere Firmen, die ähnliche Angebote machen auf dem Markt. Ist dann sozusagen jetzt noch die Notwendigkeit da, selber sozusagen mit dem Namen aufzutreten?
Ja, in der Diskussion stecken wir eigentlich tagtäglich. Und nicht nur, ob das Greenpeace Energy ist, ob das alle unsere Kampagnen sind. Braucht man die Kampagne, braucht man jene noch? Ich würde mal behaupten, das ist noch notwendig, weil nicht, dass es in der Zwischenzeit andere Öko-Anbieter gibt, das ist klasse. Mhm. Das haben wir so uns erhofft. Und ich hoffe mir natürlich auch immer wieder durch mehrere Anbieter eine Konkurrenz, also dass man sich auch über die Konkurrenz nach vorne weiterbringt. Aber ich glaube, es gibt auf diesem Feld noch einiges zu tun, vor allem im Anlagenbau, der weiterhin vorwärts betrieben wird, aber vor allem auch im Bereich der Netze. Ich glaube, das ist ein Feld, was wir in den letzten Jahren zu wenig beachtet haben, zu gucken, wie verändern wir für die Zukunft die Verbindung der regenerativen Anlagen untereinander. So ein Stichwort, diese sogenannten Smart Grids. Also wie baut man heute intelligente Netze auf, die uns in der Zukunft versorgen? Ich glaube nicht, dass wir in der Zukunft, wenn noch ein paar Menschen schlauer geworden sind, noch durch Großkraftwerke wie Kohle oder Atom versorgt werden, sondern ich glaube setze fest darauf, dass es viele dezentrale Anlagen geben wird, die aber in sogenannten virtuellen Kraftwerken, also Kraftwerke, die dann über Computertechniken und intelligente Netze miteinander zusammengeschlossen sind. Und ich glaube, in diesem Feld muss Greenpeace Energy und wir in den nächsten Jahren ganz stark arbeiten, dass wir überhaupt den regenerativen Energien letztendlich die große Chance geben, uns 100% zu versorgen. Hm.
Trotzdem, denke ich, steckt ja eine gewisse Gefahr da drin, sich zu sehr auf zu vielen Partys zu tummeln und dann vielleicht auch langfristig irgendwann nicht mehr klar erkennbar zu sein, wie und auf welche Art und Weise und wofür man sich dann noch einsetzt. Ich denke mal, das ist sicherlich auch Teil einer fortwährenden Diskussion, wenn man jetzt solche Experimente macht. Aber ist das vielleicht sozusagen die eigentliche zukünftige Entwicklung, dass man wegkommt von dem reinen Kampagnen, von der reinen Kampagnenorganisation hin zu so einem Tausendsassa, der einfach versucht, Innovation zu leben?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es um Greenpeace, und zwar um den Verein, mit dem ich angestellt bin, wenn es um den geht, glaube ich, wir nennen das sogenannte Core Business, wird es immer der Inhalt sein. Das werden immer die Themen sein. Und da habe ich momentan eher das Gefühl, wir bewegen uns auf Fokussierung als auf Breite. Weil die Themen so gewaltig geworden sind, ob das Energiethemen sind oder Biodiversitätsthemen, dass man so ein hohes Wissen haben muss, dass es einem ganz, ganz schwer fällt, noch viele andere Themen nebenbei zu machen. Also deswegen glaube ich auch, war die Entscheidung richtig, aus Greenpeace Energy eine Genossenschaft zu machen, die ein eigenes Leben jetzt führt. Die sind zwar mit den Kriterien noch an uns gebunden als Greenpeace e.V., aber das ist ein eigenständiges Unternehmen und die treffen auch ihre eigenständigen Entscheidungen, sind überhaupt nicht mit uns verbunden, außer dass sie gewährleisten müssen, dass die Kriterien, die Greenpeace aufgestellt haben, dass sie die gewährleisten.
Was sozusagen die Voraussetzung dafür ist, dass man diesen Namen tragen darf.
Genau. Und ich glaube, dass es der falsche Weg wäre, wenn man alle Ideen, die man hat, immer unter dem gleichen Dach vereinigt. Das wäre dann wirklich ein zu großer Mix und würde einen zu sehr ablenken, beziehungsweise würde zu viele Kräfte aufzehren. Ich glaube, wir müssen immer uns nicht davor scheuen, Ideen zu haben, einen Kühlschrank zu entwickeln, ein Auto zu entwickeln, sogar zu bauen, ein Greenpeace Energy aufzubauen, aber an einem bestimmten Punkt zu sagen, jetzt geben wir dieses Kind kann jetzt laufen und jetzt lassen wir dieses Kind alleine laufen und uns wieder auf das Wesentliche der Inhalte zu konzentrieren und so nicht den Überblick zu verlieren.
Eine neue Herausforderung stellt ja auch auf jeden Fall das geänderte Kommunikationsverhalten der Gesellschaft dar, so wie wir ja hier bei Aktion Mensch mit dem Gesellschafter-Projekt versuchen, über das Internet auch Diskussionen zu erzeugen und Konsensbildung voranzutreiben. Hat auch Greenpeace da jetzt einen Schritt gemacht. Unter dem Namen Green Action gibt es ein Kampagnenportal, das wenn man es im Detail anschaut, ja gar nicht so sehr für Greenpeace ist, sondern eigentlich eher für alle anderen. Kann man das so sehen?
Ja, das ist eine offene Plattform, wo im Prinzip jeder, der Kampagne machen möchte, auch Kampagne machen kann im Umweltschutzbereich. Also wir haben das nicht, sagen wir mal, völlig breit aufgestellt. Aber wir haben vor 2-3 Jahren entschieden, diesen Weg zu gehen, zu sagen, wir müssen für die Ziele, die wir haben, für das Problem, was wir vor uns haben, mehr Menschen begeistern. Wir müssen mehr uns überlegen, wie kann man Communities aufbauen? Wie kann man die Möglichkeit schaffen, dass Menschen, die sich vielleicht engagieren wollen, aber nicht unbedingt die Möglichkeit haben wie wir, wie kann man denn denen Plattformen bieten, wo sie agieren können? Und das ist Green Action. Sollte dazu dienen, einzelne Gruppierungen, Vereine, Initiativen, eine Kampagnenplattform zu bilden.
Das heißt, auch hier stiftet sozusagen Greenpeace wieder etwas von dem, was es sozusagen als etablierte Organisation als Vorteil hat, nämlich eine funktionierende Infrastruktur, die sozusagen erhalten wird, die aber dann sozusagen für Kampagnen genutzt werden kann, die jetzt so gar nicht direkt mit Greenpeace-Aktivitäten zusammenhängen. Also nur in dem Kontext stehen, dessen, was wir thematisch ja vorhin schon aufgefächert haben.
Ja, das ist richtig. Es ist aber nicht nur die Plattform, sondern ich glaube auch unsere Leute, die im Background arbeiten, unterstützen da schon auch, sagen wir inhaltlich, also in Form von Know-how weiterleiten. Ich glaube, Greenpeace hat Kampagne, den Urbegriff von Kampagne weiterentwickelt. Ich glaube, wir sind eine gute Kampagnenorganisation. Ich glaube, wir haben sehr oft und zeigen sehr oft, dass man über Kampagnen wirken kann. Und das ist ja mit dem Ziel dieses von Green Action, dieses Wissen auch an andere weiterzuleiten, zu sagen, macht mit.
Ja, welches Angebot wird da jetzt konkret gemacht? Also was bietet einem diese Plattform?
Ja, also man hat im Prinzip die Möglichkeit, wenn es um Umweltschutz geht, wenn es um Umweltschutzthemen geht, dort erstmal sein Angebot, also seine Idee und seine Forderung und seine Aktion öffentlich zu machen und dann versuchen, über diese Plattform auch Mitstreiter zu gewinnen. Ich glaube, es gibt momentan 200 Kampagnen auf dieser Green Action Plattform und wir gehen davon aus, es wird steigern. Wir gehen aber auch davon aus, dass dadurch sich irgendwann eine Community im größeren Stil ergeben wird. Der Hintergrund ist auf der einen Seite, dass wir gesagt haben, wir wollen das, wir wollen auch das, was uns gelungen ist und das, was wir zu bieten haben, weitertragen. Der andere Punkt ist, wir wollen natürlich über diese Plattform auch versuchen, Kampagne für Umwelt stärker in die Gesellschaft zu tragen, weil wir die Unterstützung brauchen. Diese Probleme, die vor uns stehen, sind so gewaltig, dass wir gesagt haben, wir müssen die Menschen aus dem Bewusstsein für Umwelt zu kämpfen und zu arbeiten, in einen Handlungsstatus bekommen. Und wir erhoffen uns natürlich durch diese Communities, dass sie viele Gruppierungen bilden, vielleicht auch untereinander vernetzen um somit in Zukunft auch in der Mobilisierung für Umweltthemen parat zu sein. Und ich bin eigentlich sehr begeistert, wenn ich mal überlege, fast nach einem Jahr Arbeit an dieser Plattform über 200 Kampagnen zu sehen, dann finde ich, das ist ein erster guter Erfolg.
Also live ist es, glaube ich, jetzt seit einem halben Jahr ungefähr.
Ja.
Zeitpunkt dieser Aufnahme.
Ja.
Was ist die Erwartung da dran? Also geht es nur darum, dort Werkzeuge zur Verfügung zu stellen oder gibt es auch eine Erwartung, dass sich dort vielleicht eine Dynamik abspielt, die dann auch für die Arbeit von Greenpeace einen Wert darstellen könnte?
Also die erste Erwartung ist, dass die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, sich zu organisieren, sich auf dieser Plattform organisieren. Die zweite Erwartung ist, dass dadurch mehr Mitstreiter entstehen. Mit der Hoffnung, was ich gesagt habe, dass die Menschen sehen, wie Kampagne funktioniert, wie man Kampagne machen kann und damit andere auch aufrufen können und andere auch dazu bringen können, an Kampagnen teilzunehmen. Und das dritte Ziel ist, oder Hoffnung, dass sich dadurch eine große Community bildet, die sich gegenseitig unterstützt und letztendlich natürlich auch unsere Kampagnen unterstützt. Das, glaube ich, das Handwerk Kampagne kann man erlernen, das kann man mitbekommen, wenn man hier oder da Tipps bekommt. Was man aber schaffen muss, ist eine Motivation aus dem Status, den wir heute haben. Wir haben eine breite Gesellschaft, die sich bewusst ist über Umweltverschmutzung, die aus meiner Sicht aber noch zu wenig Handlungsbereitschaft zeigt. Und wir erhoffen uns durch viele kleine Kampagnen, ein Netz von Kampagnen, kleinen Kampagnenorganisationen, die ein großes Netz schaffen und so immer mehr Leute motivieren, nicht nur Bewusstsein zu zeigen, sondern auch Handlungsbereitschaft zu zeigen.
Im Prinzip ist es ja im Kleinen, auch innerhalb von Greenpeace schon so, dass sich ja, wie wir das am Anfang ja eingangs schon geschildert haben, aus dem Heer der Ehrenamtlichen kleinere Gruppen ja herausbilden können, die dann die Unterstützung, die zentrale Unterstützung durch die logistische Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit und so weiter bekommen können, um ihre Kampagnen durchzuführen. Insofern ist ja Green Action ja quasi das digitale Äquivalent dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, nur dass es jetzt nicht unter dem Namen Greenpeace läuft.
Naja, und die Thematik ist breiter. Mhm. Also wir haben ja bei Greenpeace schon eine relativ klare Fokussierung auf die drei Themen, die ich gesagt habe. Bei Green Action ist das natürlich ganz breit aufgebaut, um erstmal für viele die Möglichkeit auch zu schaffen.
Aber es gibt schon Thema die Klammer Umwelt.
Umwelt. Ja, okay.
Ja. Aber was sind denn jetzt Themen, die jetzt normalerweise nicht in das Greenpeace-Portfolio passen würden?
Naja, es gibt in vielen Bereichen, auch Energiebereiche, vielleicht Dinge, die wir nicht im alltäglichen Leben so groß begleiten. Es gibt im landwirtschaftlichen Bereich vielleicht Einzelthemen, die wir nicht in unseren großen Kampagnen begleiten. Und das wird natürlich so Green Action aufgemacht.
Auch wahrscheinlich, weil sie sich teilweise auf regionale Probleme vielleicht beziehen,
ja,
die jetzt so für Greenpeace gar nicht interessant sind.
Ja, es geht nicht nur um, sagen wir mal, den Weltschmerz oder die ganz großen Weltprobleme, sondern es geht dann teilweise auch um regionale, verständliche, kleinere Projekte und die sollen da ja auch eine Plattform bekommen.
Wenn sich jetzt Leute interessieren, bei Greenpeace mitzuwirken, weil sie mit den Zielen klarkommen oder weil sie selber das Bedürfnis haben, einfach von der Erfahrung so einer Organisation zu profitieren. Was ist denn also der Weg vom Tellerwäscher zum Schlauchbootfahrer im Nordsee-Einsatz? Also welche Karrieren werden denn so normalerweise bestritten?
Also ich nehme das mal so an und schreibe das mal in meiner Person. Ich habe als Ehrenamtlicher im Süddeutschen, das hört man sicherlich auch, angefangen für Greenpeace zu arbeiten. Ich habe von 1983 bis 1991 in verschiedenen ehrenamtlichen Gruppen gearbeitet und habe mehrere ehrenamtliche Gruppen aufgebaut. Und zwar alles als Ehrenamtlicher. Ich habe in der Zeit angefangen, mich neben der Antarktis, also polare Regionen, vor allem für das Thema Atom zu interessieren und habe die Möglichkeit gehabt, über Greenpeace an Informationsveranstaltungen, an Weiterbildungskursen und so weiter teilzunehmen und wurde so dadurch ausgebildet und weitergebildet, dass ich letztendlich 1991 hier in Hamburg als Atomkampagner anfangen konnte. Hab dann bis 1998 hier in Hamburg als Energiekampagner gearbeitet und bin letztendlich zum Bereichsleiter für Energiefragen geworden. War also nicht für ein einzelnes Thema verantwortlich, sondern für das gesamte Energiethema. Und im Jahr 2002 wurde ich vom Aufsichtsrat in die Geschäftsführung berufen. Das heißt, ich habe irgendwann 83 als ehrenamtlicher Mitarbeiter ohne jegliche Vorkenntnisse für Umweltschutz, außer der hohen Motivation, angefangen, mich für Umwelt einzusetzen. Und die Organisation oder Greenpeace hat mir ganz viele Möglichkeiten geboten. Einmal in gesellschaftlichen Diskussionen mir meinen Weg zu finden, aber auch inhaltlich mich weiterzubilden. Wenn Sie fragen, wie kommt man denn in ein Schlauchboot, dann ist das eine berechtigte Frage. Da sitzt man auch nicht von heute auf morgen. Die in den 70er oder 80er Jahren bei Greenpeace angefangen haben, die konnten das oder haben sich das zugetraut. Heute gibt es da schon gewaltige Ausbildungen. Mhm. Und zwar relativ...
Eine Ausbildung, die auch Greenpeace selber betreibt? Oder?
Ja. Mhm. Wir haben zum Beispiel, wenn jemand in die Arktis fährt oder in die Antarktis, um dort auch dann eventuell ein Schlauchboot zu fahren, dann hat der einige Trainings hinter sich. Muss Trainings hinter sich haben und muss bewiesen haben, dass er mit einem Gerät im Schlauchboot umgehen kann. Weil ich glaube, jeder erwartet von uns, dass wenn wir in solche Regionen fahren, wenn wir in solchen Regionen agieren, dass wir wissen, wie man mit den Mitteln umgeht. Und zwar so, dass man sie heil und ganz wieder nach Hause bekommt. Ich glaube, jeder erwartet auch von Greenpeace, dass man die Leute, die man irgendwo hinschickt, auch dementsprechend ausbildet, dass sie mit den entsprechenden Gegebenheiten umgehen können. Und ich glaube, jeder wäre verzürnt mit Greenpeace, wenn jemand zu Schaden kommen würde bei solchen Einsätzen. Und deswegen gibt es ein sehr umfassendes, sehr, sehr detailliertes Sicherheitsprogramm, um die Menschen überhaupt in so eine Befähigung zu bekommen.
Aber jetzt, um überhaupt erstmal mitzuspielen, ich meine, das ist vorhin schon mal ein bisschen angeklungen, vielleicht können wir es nochmal kurz herausstellen. Also es gibt eine Gruppe, die nennt sich Greenpeace Jugend. Das spricht, glaube ich, jetzt, jetzt richtig erinnere, 14- bis 19-Jährige an. Ist das jetzt nochmal eine separate Organisation oder ist das nur ein Programm innerhalb von Greenpeace? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die sogenannten JACs, Jugend AGs, ist keine separate Organisation, sondern das ist ein Teil von Greenpeace. Mhm. Die haben genauso wie wir das inhaltliche Programm und daran haben sie sich zu halten. Daran, mit dem beschäftigen sie sich auch. Die sind natürlich von ihrer Art und Weise, von ihrem Auftreten, von ihrer Ideen vielleicht ein bisschen anders aufgebaut als wir Älteren, sag ich mal. Aber von der Grundausrichtung ist es ein Teil von Greenpeace. Wird geführt innerhalb dieser Gruppen, innerhalb dieser Ehrenamtsgruppen. Und da gibt's halt eine Gruppierung von JACs, die im Alter von 12 bis 20 Jahre sind.
Wie geht's denn jetzt weiter mit Greenpeace? Und vielleicht kann man auch nochmal einen Blick, genau dafür auch nochmal einen Blick in die Vergangenheit richten. Also Greenpeace hat eine ganze Menge Welle gemacht, das ist steht vollkommen außer Frage. Es gibt natürlich auch große prägende Ereignisse, die die Welt einfach mit zur Kenntnis genommen hat. Besonders hervorstechend wahrscheinlich seinerzeit bei den Aktivitäten im Mururoa-Atoll die Versenkung des Schiffes Rainbow Warrior durch den französischen Geheimdienst. Straftaten auf Staatenebene. Da ist man ja schon, das ist ja im Prinzip schon der Orden dafür, wirklich ernst genommen zu werden und gefürchtet zu sein. Wie kann sich denn unter solchen Bedingungen dann das Verhältnis zu Staaten, die ja letzten Endes diejenigen sind, die Schritte unternehmen sollen, die man fordert. Wie entwickelt sich das? Was hat man für den? Redet man wirklich direkt mit der Politik oder ist es mehr eine Arbeit über die Öffentlichkeit?
Nein, wir reden direkt mit der Politik. Eines unserer Grundprinzipien ist, wir glauben ans Primat der Politik. Wir glauben daran, dass wir nur über politische Prozesse und über politische Entscheidungen diese Lebensgrundlagen auch erhalten bekommen. Ich sprach mehrmals davon, dass unser oberstes Ziel sind immer internationale Konventionen. Denn nur dort haben wir bisher immer erkannt, dass dann unsere Ziele auch eine Standfestigkeit bekommen haben. Wenn ich das Wort aus der Industrie höre, Selbstverpflichtung, dann weiß ich eigentlich in einem großen Bereich schon, dass es schief geht. Die deutsche Autoindustrie und Frau Merkel haben in den letzten Jahren immer von Selbstverpflichtung geredet und haben immer davon geredet, dass sie 140 Gramm CO2-Emissionen auf einen Kilometer in den nächsten Jahren realisieren können. Das Ergebnis, die sind weit davon entfernt. Es gibt einzelne Autos, die es schaffen, aber wenn man die Gesamtflotte anguckt, ist die weit davon entfernt. Was aber noch viel schlimmer ist, durch diese Entscheidung der Selbstverpflichtung, ohne eine klare Regulierung durch die Regierung, hat die Regierung eine Schlüsselindustrie an den Abgrund geführt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn jetzt nicht ganz schnell was passiert, wenn es nicht klare Regulierungen gibt, dann wird die deutsche Autoindustrie irgendwann mal Schlusslicht sein. Dann werden andere Autokonzerne diese Welt beliefern. Und da denke ich gar nicht so an den europäischen Bereich, da denke ich eher an China und an Indien, die heute schon dabei sind in der Entwicklung solcher Autos. Und das zeigt eigentlich, wie Fehlentwicklungen stattfinden können, sowohl für die Umwelt in Form von immensen CO2-Emissionen, aber auch in Form von Arbeitsplätzen und in Form von Zukunftsarbeitsplätzen. Also, wir reden mit der Industrie, wir reden mit der Politik, auch mit der Industrie, da komme ich gleich nochmal dazu. Wir reden aber vor allem mit der Politik, dass wir mit ihnen reden können und dass sie mit uns reden wollen, hat natürlich was mit der Öffentlichkeit zu tun. Wenn Greenpeace eine Aktion gemacht hat, die in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist, dann spüren wir das sichtlich, wie Politik mit uns reden möchte. Und das ist, sei mal, so schlimm es sich vielleicht anhören mag, aber ist ein ganz wesentlicher Part unserer Arbeit. Ich sehe jeden Tag über meinen Schreibtisch hunderte, tausende von Problemen spazieren. Und ich weiß genau, wenn ich diese Probleme nicht in die Öffentlichkeit bekomme, dann wird das Problem immer unter der Decke bleiben. Und das Problem muss nicht in Deutschland sein. Es kann in China sein, es kann in Indien sein, es kann in Indonesien sein. Und aus diesem Grund arbeiten wir mit einer großen Kommunikationsabteilung Tag für Tag, Stunde für Stunde daran, über verschiedene Öffentlichkeitskanäle die Probleme in die Öffentlichkeit zu stellen. Ich höre ganz oft, ja, das ist die Kommunikationsmaschine von Greenpeace. Da freue ich mich drüber. Denn nur über diese Möglichkeit können wir Probleme in die Öffentlichkeit stellen. Und es ist mir in den letzten Jahren oft so passiert, dass ich mit Politik geredet habe und die Politik mir signalisiert hat, die und die Aktion war ja ganz wenig in den Medien, damit machst du keinen Druck auf uns. Mhm. Was wiederum relativ klar zeigt, wenn wir Öffentlichkeit haben, wenn wir Öffentlichkeit erzeugt haben, über die Medien, über die öffentlichen Kanäle, dann sehen wir Reaktionen auf politischer Ebene und dann ist auch die Politik bereit, mit uns zu reden.
Und ist denn die Gesellschaft auch noch in demselben Maße bereit, wie noch vor 10 oder 20 Jahren, diese Unterstützung auch zu geben? Also diese Aufmerksamkeit auch zu spenden, sozusagen, Aufmerksamkeit zu zeigen? Oder
also wir haben
ist man der Vielzahl der Probleme in der Öffentlichkeit nicht auch schon ein Stück weit überdrüssig geworden?
Also wir haben auf der einen Seite, das ist der erste Teil der Frage, wir haben auf der einen Seite genauso viel Zuspruch, wie wir am Anfang von Greenpeace haben. Wir haben jedes Jahr sowohl im Förderbereich, aber auch im Anfragenbereich, wir haben etwa 3 Millionen Kontakte pro Jahr mit der Gesellschaft, mit der Öffentlichkeit, in Form von E-Mails, in Form von Briefen, in Form von Kommunikationskontakten. Der ist so groß geblieben, beziehungsweise wächst weiter. Auch durch neue Medien wie online. Ich glaube aber, dass die Gesellschaft Phasen hat. Phasen hat, wo sie bereit sind, einem Thema zuzuhören, und wo sie Phasen hat, wo sie einfach sagt, jetzt reicht's. Ich glaube zum Beispiel, dass man das Thema Klima nicht endlich nach außen rufen kann, ohne dass die Leute irgendwann mal sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören. Deswegen glaube ich auch, als derjenige, der die Inhalte hier vorgibt und der letztendlich über die Inhalte entscheidet, dass wir das Spektrum der Themen immer interessant halten müssen. Die Probleme sind da. Die Frage ist nur, wann ist der Mensch aufnahmebereit und für was ist er aufnahmebereit?
Das heißt aber dann auch im Umkehrschluss, man muss eben auch bestimmte Themen einfach raushalten.
Nee.
Sozusagen die Aufmerksamkeit
für die anderen noch zu erhalten. Das wäre aus meiner Sicht ein falscher Umkehrschluss. Schon in den 80er Jahren wussten wir, dass das Thema Atom kein einfaches Thema ist. Wenn wir heute Atomaktionen machen, wenn wir mit Atom in die Öffentlichkeit treten, dann spalten wir die Gesellschaft. Das ist fast schon eine 50-50 Spaltung. Und so viel Zuspruch, wie wir bekommen, so viel Gegenwehr bekommen wir. Wenn man sich jetzt das Leben einfacher machen würde, würde man das Thema außen vor lassen. Das tun wir nicht. Weil es eine Notwendigkeit in der Energiepolitik ist. Solange es Großkraftwerke gibt, und das meine ich mit tiefster Überzeugung, wie Atomkraftwerke, wird regenerative Energie blockiert.
Ja gut, aber ich meine 50% Zuspruch ist ja schon mal eine ganze Menge. Ich meine jetzt eher, wenn ein Thema nur vielleicht 10% Zuspruch bekommen würde und quasi noch in den Kinderschuhen steckt, dass man sich da vielleicht dann auch der Aufmerksamkeitsökonomie zuliebe sagt, dann konzentrieren wir uns doch lieber auf die großen Kampfthemen und lassen die anderen Sachen unter den Tisch.
Ja, aber das ist genau das, was ich glaube, was falsch ist. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit nochmal des Einzelnen, aber auch der Gesellschaft für ein Thema nur begrenzt ist. Und zwar in Wellen. Das heißt gar nicht, dass ich sage, ein Thema kann man nur einmal ansprechen und dann ist es vorbei. Das kann man immer wieder ansprechen. Man kann es nur nicht dauernd ansprechen. Und wenn man dann nicht, sag ich mal, verschiedene Facetten hat, wo man immer wieder auf das Thema Umwelt zurückkommen kann, wo man zeigen kann, es ist auch an dieser und jener Stelle darauf zu achten, dann glaube ich, wird es irgendwann für den Betrachter uninteressant. Und deswegen plädiere ich eher in der Organisation immer dafür zu sagen, wir brauchen Themen, eine gewisse Themenvielfalt, über die wir diskutieren können, weil dann diskutieren wir über Umweltschutz.
Ja, ich würde sagen, oder ein Tipp an dieser Stelle, können wir das Gespräch dann auch zu Ende führen. Mir würde zwar jetzt noch viele Sachen einfallen, auf die man im Prinzip noch eingehen könnte, weil natürlich Greenpeace auch dadurch, dass es schon so groß geworden ist, so viele Berührungspunkte mit der Gesellschaft hat, wo man beliebig ansetzen könnte. Aber trotzdem, vielen Dank für den Überblick. Greenpeace ist ja auch, das muss man auch nochmal am Ende erwähnen, auch einer der Partner von der Aktion Mensch im Rahmen eines Filmfestivals, was wir durchführen, das Gesellschafter Filmfestival, da eben konkret, wir haben das Thema ja hier auch schon angesprochen, deswegen habe ich es jetzt nicht nochmal aufgegriffen, Monsanto und Gentechnologie im Lebensmittelbereich. Ja, mir bleibt mich zu bedanken für das Gespräch und ja, das war's. Ich hoffe, dass es auch gefallen hat bei den Zuhörern. Wir freuen uns wie immer über Kommentare im Blog, im Eintrag zu dieser Sendung. Und ja, mir bleibt nichts anderes, als noch einen schönen Tag zu wünschen. Tschüss, bis bald bei Die Gesellschafter.